redet, ist nicht tot.
Andrea Diener verreist, schreibt über ihre Reisen gelegentlich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ist so freundlich, mir von ihren Reisen zu berichten. Hallo Andrea.
Hallo Holgi.
Wo warst du denn diesmal?
Ich war in Hongkong.
Kronkolonie.
Ist ja gar nicht mehr Kronkolonie. Ist ja oh Gott, das hat einen ganz, ganz langen Titel. Ich musste den aber aus der Wikipedia vorlesen,
ja?
Weil die heißt Hongkong Special Administrative Region of the People's Republic of China.
Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China.
Genau.
Mhm.
Und ja, da war ich gewesen. Und das ist schon ein bisschen länger her. Da waren nämlich diese wunderbaren Proteste noch in vollem Schwange,
ja,
die ja jetzt mittlerweile schon ziemlich abgeräumt sind. Aber die konnte ich noch in voller Pracht besichtigen. Und das war wirklich sehr, sehr eindrucksvoll.
Bist du wegen der Proteste nach Hongkong gefahren?
Nee, also ich musste mich ehrlich gesagt so ein bisschen rausschummeln aus dem Programm, damit ich überhaupt dahin kam. Wir waren ja eingeladen vom Fremdenverkehrsamt,
aha,
also von Hongkong.
Das heißt, die wollten auch genau, dass ihr die Proteste möglichst nicht mitkriegt, oder?
Richtig, genau. Die waren nur irgendwie mehr oder minder direkt vom, also es gibt ja mehrere Protestherde in Hongkong und einer dieser Hauptprotestzentren war direkt beim Hotel vorne dran. So, also da konnte man irgendwie in 3 Minuten hinlaufen. Und wir hatten dann einen Nachmittag irgendwie so halt frei von 4 bis zum Abendessen. Das sind natürlich alle mit Kameras bewaffnet sofort erstmal runtergelaufen. Und unsere Guide hat uns dann die ganze Zeit so, ja, und seid vorsichtig und nicht fotografieren und nicht hier und nicht dort. Und aber es war am Ende dann so unfassbar freundlich und nett. Und es war ein Sonntag, wo wir da waren und die Leute hatten alle frei und es war richtig so Familienausflugsstimmung. Also man hatte das Gefühl, die haben alle irgendwie Kind und Opa eingepackt und sind Protest gucken gegangen. So, also wirklich wie ein Jahrmarkt eigentlich.
Was für Proteste waren das überhaupt? Es waren Studenten für mehr Demokratie, Mitbestimmung? Worum ging es da genau?
Genau, also das hieß Occupy Central, mhm, und also da kommt einiges zusammen so in Hongkong. Es ist ja, Hongkong sitzt ja auch so ein bisschen zwischen allen Stühlen. Ja, Sonderverwaltungszone sagt ja schon einiges.
War halt 100 Jahre lang, ich glaube 100 Jahre lang britische Kronkolonie. Also
99 Jahre. Genau.
Enklave eigentlich, eine kapitalistische Enklave in China.
Also,
wo
genau,
sehr viele
also,
Bond-Filme immer gespielt haben. Darum finde ich Hongkong so toll. Hongkong genau. Und Macau war das Gegenüber, ne?
Ja.
Ja, ich lass dich mal erzählen, genau. Was rede ich denn hier die ganze Zeit?
Kein Problem. Also Hongkong ist, man muss glaube ich mal mit der Topografie anfangen, weil das war mir auch nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Also Hongkong ist nicht nur so eine Stadt oder so eine kleine Halbinsel, sondern es ist eine Halbinsel und ganz, ganz viele Inseln außenrum. Und es gibt 2 größere Inseln. Das eine ist Hongkong Island. Da ist auch so das Hauptstadtzentrum drauf. Und das andere ist Lantau Island und Lantau ist sehr grün. Und dann geht es eben rüber ans Festland. Also die Hongkong, der Stadtkern von Hongkong auf Hongkong Island und das gegenüberliegende Festland, das ist durch eine Fähre verbunden. Das ist so ein bisschen wie in Istanbul eigentlich. Also es ist nicht wirklich weit weg und man kann auch rüber gucken. Und das Gegenüber ist eben Kowloon. Und das gehört auch noch, das ist auch noch ziemlich dicht besiedelt und ist so ein bisschen, ja, so die etwas entspanntere gegenüberliegende Seite mit nicht ganz so vielen Hochhäusern.
Wenn du dicht besiedelt sagst, meinst du so richtig krass dicht besiedelt, oder?
Also die beiden dicht besiedelsten Orte dieser Welt sind Monaco und Hongkong.
Mhm.
Also dicht besiedelt.
Mhm.
So. Und hinter Kowloon ist dann so eine Bergkette. Und dahinter geht das Land aber noch weiter. Und da war bislang eigentlich nie viel. Und das sind die sogenannten New Territories.
Mhm.
Und da wird jetzt aber auch ziemlich viel hingesiedelt und die Stadt erweitert. Weil eigentlich im Grunde ist noch relativ viel Platz und das ist auch relativ viel Grün. Man unterschätzt auch das Grün in Hongkong sehr. Okay. Aber es ist grüner, als man das so denkt, weil die Stadt ist sehr, 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 sehr dicht Und sobald du halt ein bisschen aus der Stadt rausfährst, bist du relativ schnell auf irgendeinem grünen Hügel.
Das heißt, sie haben von Anfang an nur verdichtet, sind aber nie gewachsen, also nie so
nicht so richtig
ausgefranst.
Ja. Genau, ja. Und das ist auch sehr, sehr nett. Also das ist sonntags ist sowieso so ein ziemlich besonderer Tag. Sonntags ist nämlich einerseits der Tag, da haben die ganzen Maids frei, also die ganzen Hausangestellten. Und das heißt, wenn du durch die Innenstadt läufst, dann hast du alle Gehwege und Parks und Brücken und so ziemlich jedes Fitzelchen, wo man sich hinsetzen kann, sitzen philippinische Hausangestellte und tratschen. Ja, super. Und die haben dann auch alle so Picknick dabei und Getränke, Thermoskanne mit Tee und so. Und die sitzen dann alle irgendwo am Boden auf Pappedeckel oder auf Picknickdecken oder auf Bänkchen oder auf Gras und treffen sich dort.
Das klingt gemütlich. Ist es gemütlich oder ist es eher voll?
Es kommt drauf an, wo man hingeht, aber okay. So, ist eigentlich relativ angenehm. So. Mhm. Ist halt so ein bisschen wie Sommergrillen im Park, so. So ein bisschen. Mhm. Ja. Also, ja. Lose, beflockt. So. also, da läuft man so durch und die sind dann alle am Tratschen und so. Und da ist die Stadt schon mal irgendwie auf eine ganz andere Art gefüllt und weniger hektisch auch. Also, sonst ist also die Innenstadt ist unglaublich hektisch und wahnsinnig viel und dichter Verkehr. Allerdings war es bei uns natürlich besonders krass, weil eben Occupy Central, also die Hauptverkehrsader von Hongkong, war halt mit lauter kleinen, bunten Kuppelzelten besetzt.
Darum Central, weil sie die Hauptverkehrsader blockiert haben, oder?
Ja, das ist eben auch so die zentrale Straße, die da auch durch die dann eben an der Verwaltung, an meiner Stadtverwaltung vorbeiführt. Mhm. Ich meine, das macht dann natürlich schon Sinn, dass du irgendwie vorm Rathaus protestierst, so
ja, doch.
Grundsätzlich. Mhm. Ne? Genau. Und das ist halt relativ nicht so weit vom Hafen, aber gut, das nichts ist so richtig weit vom Hafen weg. Ja, ich sollte vielleicht von dem Protest erstmal erzählen, weil der war wirklich sehr beeindruckend. Ich bin da erstmal so hingelaufen, es gab halt so eine erste Absperrung. Und diese Absperrung war eben schon mit Schirmen voll. Also der Schirm ist das Symbol dieses Movements gewesen. Und das nannte sich eben Umbrella Movement. Und ich wurde alle 3 Meter korrigiert, dass es keine Revolution ist. Mhm. Also die Hongkonger legen sehr, sehr viel Wert darauf, dass sie nicht irgendwas umstürzen wollen, weil sie wollen es sich nämlich nicht mit China verderben.
Verstehe.
Genau, also sie haben
sonst
gesagt...
Sonst marschiert China da ein, oder?
Genau, sie wollen niemand umstürzen und sie wollen auch nicht irgendwie sagen, wir wollen nicht mehr von Peking regiert werden. Nein, 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 das ist gar nicht der Punkt. Die Punkte sind andere. Also einer der Ausgangspunkte war, den Hongkongern wurden irgendwann mal bei der Übergabe an China freie Wahlen versprochen. Mhm. Und die hätten sie jetzt gerne. Und jetzt ist es aber so, dass Peking gesagt hat, nee, irgendwie nicht. Und dieser Administrator, dieser Verwaltungschef von Hongkong, was momentan ein Mensch von, also korrupt und unfähig sein muss, den dürft ihr jetzt nicht frei wählen, sondern wir machen ein Komitee und das Komitee in Peking, das sucht euch Leute aus und die dürft ihr dann wählen.
Das ist aber nett.
So, handverlesen, genau.
Super.
Ja, ja, ja. Und das war halt so im Prinzip das, was das Fass in Hongkong so ein bisschen zum Überlaufen gebracht hat. Also da waren sie wirklich pisst. Mhm. Haben gesagt so, nee, wir lassen uns das nicht vorschreiben. Das geht nicht. Ja, das suchen die dann wieder irgendwelche korrupten Parteihanseln da aus. Ja, das ist nicht gut. Freie Wahlen, also ich meine, wurde ihnen versprochen, hätten wir jetzt halt auch gern. Und es gibt eben so ein paar Dinge, auf die die Hongkonger sehr viel Wert legen. Und das ist zum Beispiel, also der freie Handel ist nicht in Gefahr, aber was halt so ein bisschen das Problem ist, ist halt Internetfreiheit. Die haben sie momentan. Also es gibt, ist halt nichts geblockt wie in China. Und Pressefreiheit vor allem.
Hongkong hat Pressefreiheit, also eine ernstzunehmende Pressefreiheit oder so wie Moskau?
Nee. Also die haben irgendwie ihren South China Morning Dingsy. Mhm. Und da stand dann auch immer drin, relativ heftig so gegen Peking. Und also da gibt es durchaus eine Pressefreiheit, die aber immer wieder so ein bisschen bedroht ist. Und es gibt da natürlich immer wieder Interessen, die dann gegen die Journalisten keilen. Und also es ist etwas, was womit der Hongkonger momentan, es läuft nicht so glatt, wie es soll.
Aber das war doch eigentlich abzusehen, oder nicht?
Ja, es ist, ja. Und ja, klar. Aber genau das war ist jetzt eben der Inhalt dieser Proteste. Sie hätten das gerne weiter so.
Haben die eigentlich alle noch britische Pässe? Weil ich glaube, die haben doch damals dann, als die Krone das zurückgegeben hat, alle noch mal britische Pässe gekriegt. Oder zumindest die Option, einen britischen Pass zu kriegen.
Oh, das weiß ich jetzt nicht. Also was sie haben zum Beispiel keine Option bekommen, in England zu siedeln. So viel weiß ich. Also sie durften nicht umziehen. Mhm. Das wüsste ich jetzt nicht. Also das weiß ich, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber als sie übergeben wurden an China, das war ja damals unter Deng Xiaoping. Und da hat er eben diese Losung ausgegeben. In China geht ja nichts, ohne dass irgendjemand eine Losung ausgibt. Und diese Losung lautete, ein Land, zwei Systeme. Und auf diese zwei Systeme pochen die Hongkonger jetzt halt und sagen das ist uns damals so versprochen worden, das wurde so gesagt, das haben die Chinesen gesagt und ihr habt euch jetzt gefälligst daran zu halten. Und ich glaube, den Chinesen explodiert da jetzt so ein bisschen was ins Gesicht einfach so.
Aber ist das wirklich ein Problem? Ist Hongkong so eine Macht, dass Hongkong China gefährlich werden könnte oder dass Hongkong Peking gefährlich werden könnte?
Es ist einfach eine sehr, sehr wirtschaftlich sehr erfolgreiche Zone. Also
ja, aber man braucht ja für wirtschaftlichen Erfolg, ist das Letzte, was man braucht, ist Demokratie und Pressefreiheit.
Ja, klar. Aber ich meine, was willst du machen, wenn das Volk dir gerade... Also ich kann es auch schwer einschätzen, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht genau. Und ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Das weiß momentan, glaube ich, keiner so richtig. Es war jetzt eher, also die Aufräumaktion war jetzt auch so ein bisschen ein, die Händler haben halt auch genölt, weil ihnen irgendwie der Umsatz weggebrochen ist und es war nervig und die Leute saßen halt im Weg rum und mussten irgendwie die öffentliche Ordnung wiederherstellen und die konnten da nicht einkaufen gehen und so. Also es war eher so ein Binnenproblem momentan, ja, dass sie gesagt haben, die müssen wir jetzt mal wegräumen da so, ne? Aber ich denke, im Grunde, also die Hongkonger sind schon, also man merkt schon, es ist nicht so chinesisch, wie China chinesisch ist. Mhm. Also man merkt den Unterschied halt in sehr vielen Kleinigkeiten. Es ist auch für Chinesen übrigens ein total beliebtes Urlaubsziel. Also die gehen da alle hin, finden es total super. Also, ja. Ja, Protest, genau. Also ich lief da rein und da hingen diese Schirme und dieser Schirm kommt eben, das war so der passive Widerstand gegen das Tränengas von der Polizei.
Ah, okay. Mhm.
Genau, deswegen wurde der so zum Symbol dieses Movements, dieser Bewegung. Und ist eben auch so ein Symbol von passivem Widerstand. Also die haben immer sehr viel Wert darauf gelegt, wir wollen nicht irgendwie Krawall machen, wir wollen niemanden schaden und keine Gefahr und kein Terror machen. Wir sitzen hier und sind total friedlich. Und ich lief irgendwie ein paar Meter und da kam ich erstmal zu so einer Lerngruppe. Da saßen so Leute irgendwie in ihren Zeltchen oder vor ihren Zeltchen mit Spiralblöcken und haben irgendwie studiert. So, dann noch ein paar Meter weiter saß eine Gruppe mit Kindern, die haben Origami-Schirme gefaltet. So, das war so die Kinderbespaßungsgruppe. Und da bin ich eben mit einer Frau ins Gespräch gekommen, die da auch saß und Origami-Schirme gefaltet hat. Die hat mich dann eben verbessert, meinte so, nee, es ist keine Revolution, das ist ein Movement. Ja, also wir wollen, da legen wir Wert drauf und das ist so. Und wir wollen hier nichts umstürzen, wir wollen keine Regierung umstürzen, aber wir wollen unsere Rechte behalten. So. Und da meinte sie so, naja, geh halt mal weiter. geh mal die Straße weiter runter. Und es war wirklich eine ziemlich weite Strecke so. Und am Anfang war das eher so lose besetzt mit hier ein Zelt, da ein Zelt, irgendwie lustige Aktionen und so. Und dann bin ich weiter hintergegangen und dann geht's nochmal über eine Brücke rüber und dann kommt man halt direkt ins Central rein. Und da habe ich dann mal so das Ausmaß dieser Sache gesehen und das war einigermaßen gigantisch. Mhm. Also das waren schon nicht hunderte Zelte, das waren mehr so tausende Zelte. Also so viel habe ich da auf einem Haufen, glaube ich, im Leben noch nicht gesehen. Und super organisiert. Es gab eben Stellen für, also so Zeltstationen für Erste Hilfe. Es gab welche, wo du deine Handys aufladen konntest. Es gab Stationen, wo du dir Wasser abfüllen konntest in Plastikflaschen. Es gab irgendwie Müllsammelstationen. Es gab, also es war alles super organisiert. Kein Müll, es lag nicht irgendwie blöd rum, sondern wirklich so, wie du dir vorstellst, dass effiziente Asiaten einen Protest organisieren.
Sehr gut.
Total großartig. Und das war auch so ein bisschen in den Alltag integriert. Also man kam an ein großes Zelt. Es war so eine Plane über ganz viele Tischgruppen. Mhm. Und da hing so ein Schild, Quiet Please. Und das war so die Lernstation. Also da saßen ganz viele Menschen, so Studenten, ausgesprochen diszipliniert an Tischen. Aha. Und saßen da über ihre Laptops gebeugt und über Bücher und über ihre Blogs und haben halt so vor sich hin studiert. Ja?
Damit niemand sagen kann, die sind faul.
Ja, sind ja Studenten, müssen ja was machen. Ja. Und also wirklich so super diszipliniert, ordentlich, ja, so diese ordentlichen jungen Menschen, das war so ein bisschen so die Überschrift des Ganzen, ja, dass keiner sagen kann, das sind ja nur so Krawalltypen, ja. So nee, halt nicht.
Clever.
Ja, ziemlich clever. Ja. Ja, also ich habe auch endlos viele Fotos gemacht, die kann man sich dann natürlich wie immer auch angucken.
Ja,
also,
kommt dann in die Shownotes, ja, der Link, ne?
Genau, kommt dann in die Shownotes. Nee, und das also schon mit vielen Plakaten und so dem üblichen internationalen Protestinsignien.
Parke, Fahne und so, ja. Diese komischen Rasterfahnen, wo Parke draufsteht.
Ja, es gab auch einen Guerillagarten und so, ne? Also so das Übliche und eine irgendwie Protestwall, wo man so seinen Post-it mit irgendeinem Wunsch dran pappen konnte und so. Also schon irgendwie, man hat das Gefühl, schon sehr international ausgerichtet. So, das internationale Protestrepertoire war da. Und dann eben auch dieses Branding mit dem Schirm. Es gab dann eben auch wirklich, es war wie so eine, wirklich so corporate-mäßig durchdesignt. Ja? Also diese so gelbe Schilder mit einem Schirmsymbol drauf und eben diesem Umbrella-Movement, das wirklich überall hing. Also du wusstest sofort, also es hatte wirklich so seine eigene Corporate Identity, diese Revolution, ja, die war durchdesignt.
Von wem durchdesignt? Hat sich das selbst organisiert oder gibt es da eine zentrale?
Die haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass es nicht irgendwelche Führer dieser Revolution oder dieses Movements gab, sondern dass es eben eine Gemeinschaftsanstrengung ist. Deswegen wollten sich die Leute auch nur ungern irgendwie fotografieren oder irgendwie öffentlich präsentieren. Aber ich gehe mal davon aus, dass es sowas wie ein Streikkomitee gab, wie das eigentlich bei den guten Studentenstreiks eigentlich immer so der Fall ist. Also
ordentlichen Streik.
So kenne ich das halt noch von, als wir damals gegen die Studiengebühren protestiert haben. Damals gegen Koch. So, ja. Da hatten wir natürlich auch ein Streikkomitee und das hat die Dinge dann organisiert und so. Ich gehe mal davon aus, dass es sowas Ähnliches in der Richtung auch gab. Oder Streikplenum hieß das, genau. Ja, damals unter Roland Koch. Da hatten wir es auch schwer.
Genau. Jetzt habt ihr es ja besser in Hessen. Wie heißt der Typ mit den gelben Haaren nochmal?
Buffy.
Ja, genau, Buffy.
Ja, genau. Nee, jetzt ist ja alles ganz lieb. Und mit Grünen und so. Ja. Gut. Also, ja, ich sag jetzt nichts.
Ich wollte gerade sagen, mal gucken, wie, ich dachte mir gerade, mal gucken, wie sie da jetzt wieder rauskommt.
Okay. Ja, gute Frage. Ja.
Naja, gar nicht. Wie lange warst du in Hongkong?
So 5 Tage, das Übliche halt, ne?
Mhm. Reicht das, um sich Hongkong mal anzugucken, wenn man sich das angucken will? Mal abgesehen davon, dass man wieder viel zu lange fliegt?
Es reicht eigentlich nicht, habe ich festgestellt. Also es gibt so viele Dinge, die du eigentlich länger sehen willst. Also für die Innenstadt würde es vielleicht reichen. Aber wenn du dann noch vorhast, vielleicht nicht nur die eine Insel zu sehen, sondern vielleicht noch ein anderes, also mindestens vielleicht noch 2 andere Inseln zu sehen oder so, dann reicht das eigentlich nicht. Hm. Also, weil es ist wirklich sehr, 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 sehr vielfältig. Also, ich würde vielleicht mir 4 Tage für die Innenstadt, ja, so, also man kann da auch sehr schön zu Fuß gehen, das ist recht angenehm. Und kann dort zum Beispiel so Märkte besichtigen. Also es gibt halt, wie überall in China, gibt es halt diese Wet Markets, also die klassischen Fressmärkte mit den obskursten Dingen. Also bei uns war irgendwie gerade Hairy Crab Saison und dann gibt es eben überall diese seltsamen Wollkrabben, die dann die Scheren zusammengebunden haben. Das werden die dann irgendwie so aufgestellt in Reihen und es gibt irgendwie hier riesige Käfige voll mit Kröten und die obskursten Fische und also es ist einfach sehr schön zum einfach nur durchlaufen. Aha. Und es ist eben ähnlich wie in China so, aber alles so ein bisschen geordneter, was man an vielen Details einfach sieht. Also du kriegst zum Beispiel einen anständigen Kaffee in Hongkong. Interessanterweise kommt der über die Engländer. Ich habe keine Ahnung, wie die das geschafft haben, in England keinen anständigen Kaffee zu kochen, es in Hongkongern aber beizubringen.
Na, weil die alle, der ganze Kaffee ist in Hongkong, die haben in England keinen mehr. Okay, schwache Theorie.
Also irgendwie hat es auf jeden Fall geschafft. Und es gibt in Hongkong überall so kleine, so sehr klassisch hongkongische Cafés. Mhm. Und da gibt es unfassbar babbisch süßen Toast. Und eben Hongkonger Milchkaffee dazu. Und der ist so ein bisschen wie türkischer Mokka mit Milch. Also sehr geiler Kaffee eigentlich, im Gegensatz zu England. Also irgendwie haben die Hongkonger das Prinzip Kaffee, glaube ich, von den Engländern übernommen und beschlossen, da muss man was dran machen. Und das, was sie gemacht haben, war genau das Richtige. Also das ist so eine von diesen Kleinigkeiten. Und eine andere Kleinigkeit ist zum Beispiel, du kannst die Toiletten benutzen. Ja. Es ist nicht so wie in China, wo du denkst, so, ich muss mich jetzt erstmal in Sack Rotan schrubben und kann 3 Wochen nichts mehr riechen, sondern du kannst da hingehen, weil es ist normal, sauber, wie halt irgendwie, also.
Es ist deutsch.
Ja, vielleicht nicht ganz deutsch, aber doch so immerhin fast. Mhm. Ja, so, also halbwegs normaler Standard. Also jetzt vielleicht nicht Sanifair-Standard, aber so, ja. Öffentlicher Toilettenstandard halt. Ja, also normal. Ja, genau. Also man ekelt sich nicht vollkommen, weil die Pissrinne wieder vollgekackt ist, wie in China. Mhm. Also es sind so
Pissrinne vollgekackt? Das macht der Chines?
Ich will nicht drüber reden.
Okay, lassen wir es.
Ich glaube, ich habe das in der China-Folge schon erzählt,
oder? Ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dieses fiese Bild im Kopf zu haben.
Das Gemeinschaftserlebnis, Toilette ohne Trennwände.
Ja gut, so. Darüber hast du kurz geredet, aber dass die Pissrinnen, naja, egal. Ja. Kümmern wir uns um ein anderes Land.
Ja, also Hongkong ist da ganz anders.
Ja.
Was in Hongkong übrigens sehr lustig ist, oder so eine Hongkonger Spezialität, die das Stadtbild sehr prägt, das sind die Bambus-Baugerüste. Aha. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber es ist ausgesprochen faszinierend, weil die Hongkonger, die bauen ja irgendwie ständig an irgendwas rum und die haben halt auch diese klassischen chinesischen Wohntürme, die man halt so aus China auch kennt. Die sind dann irgendwie so 30 bis 50 Stockwerke hoch, in irgendwelchen wilden Pastellfarben angemalt und draußen pilzen dann so diese Klimaanlagenklötze. So, das ist ja so diese klassische chinesische Architektur, die haben sie in Hongkong auch. Nur in Hongkong gibt es keine normalen Baugerüste, sondern es wird alles mit Bambusrohren gebaut. Das heißt, du hast speziell ausgebildete Leute, die, also kommt ein Laster und der hat nur Bambusstäbe. Und daraus bauen die Baugerüste.
Irre.
Und die bauen das bis zu 50 Stockwerke hoch. Also die bauen...
Aus Bambus?
Aus Bambus.
Wow.
Die bauen komplette Wolkenkratzer nur mit Bambusbaugerüsten. Das sieht vollkommen irre aus, weil überall diese Stäbe rausgucken, ja, und dann wird da natürlich normal so Folie drüber gehängt, wie halt bei uns auch. Aber überall gucken halt diese Bambusgerüste raus und diese Bambusstäbe und so. Und das ist so eine ganz eigene Hongkonger Sache. Und
meint ja gar nicht, dass es ist gefährlich.
Also es ist ziemlich gefährlich, weil irgendwie fallen da ab und zu Leute runter.
Okay, also gefährlich, also im Sinne von Absturzsicherung oder sowas. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Dinger ständig zusammenbrechen.
Nee, überhaupt nicht.
Faszinierend.
Und das ist auch ein gesuchter Spezialistenberuf, Bambusgerüstbauer, weil das können nicht so viele. Das muss man halt lernen. Und die Hongkonger sind da etwas schwachbrüstig mittlerweile, müssen sich Chinesen holen, die das dann lernen und für sie machen.
Ja,
weil Hongkong ist ja mittlerweile viel zu dienstleistungsverseucht. Also das sind halt Leute, die haben halt so ordentliche Bürojobs, ne?
Ach so, also
Dienstleistungshandelszentrum.
Zu reich.
Zu reich, genau. Ja. Und der Chines wird dann importiert und der macht dann Arbeit. Ja.
Was hast du dir sonst noch angeguckt, außer diesen Protesten? Also, weil es gab ja offensichtlich, wenn die euch eingeladen haben, wird es ja auch ein offizielles Programm gegeben haben. Was will Hongkong, dass du zu Hause erzählst?
Also, du kannst dir natürlich erstmal die Stadt angucken und du kannst halt irre shoppen ohne Ende. Im Gegensatz zu China gibt es dort auch durchaus Läden und Boutiquen, die Dinge verkaufen, die geschmackvoll sind. Weil in China läufst du nur durch und denkst dir so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, alles Plastik. Und da gibt es durchaus sowas wie, also du hast halt doch so ein bisschen Design und Krams und Zeugs auf westlichem oder internationalem Geschmacksstandard. Also du kannst halt erstmal shoppen ohne Ende. Das ist schon mal immerhin ganz nett. Es gibt auch sowas wie Kneipen und Cafés und sowas, wo du dich hinsetzen kannst. Das ist ja auch in China Mangelware so ein bisschen. Also da hast du halt deine Suppenküchen an jeder Ecke. Aber so die klassische Bar gibt's da halt weniger. Und da ist man dann in Hongkong auch etwas, hat man dann auch einen etwas westlicheren Standard, was das angeht. Also das heißt einen westlicheren Standard, man hat westlichen Standard.
Ich wollte gerade sagen, ja, weil genau. Das war ja 100 Jahre Großbritannien letztlich, oder?
Ja, mit übrigens einer kurzen Unterbrechung im Zweiten Weltkrieg, da war es nämlich japanisch, was eine lustige Fußnote ist. Aber danach, nachdem Japan kapituliert hat, haben dann die Briten gesagt, oh ja, dann können wir es ja wieder nehmen. Mhm. Und sind wieder einmarschiert und haben es sich wieder geschnappt. Was ganz lustig ist, ist, viele Leute haben mir erzählt, das war vorher eine ziemlich strikte Trennung, dass es immer so eine chinesische Kaste und eine britische Kaste gab, die wenig miteinander zu tun hatten. Und seit die Briten nicht mehr da sind und nicht mehr so das Herrschervolk sind, hat sich das sehr geöffnet. Also da ist das Ganze dann sehr viel internationaler geworden. Es kamen ganz viele Experts aus der ganzen Welt und Amerikaner, Europäer und so. Und man hat nicht mehr so ein Zweischichtensystem, sondern es ist sehr viel bunter geworden.
Aha.
Das heißt, die Öffnung hat durchaus, hat nicht zu einer chinesischen Provinzialisierung gesorgt. Ganz im Gegenteil, es hat die Sache eigentlich eher so weiter geöffnet, so Welt auch. Und insofern sind eigentlich alle grundsätzlich damit ganz glücklich. Ja.
Und aber, jetzt das hört sich an, als gäbe es ein Aber.
Naja, das ist eben das, wogegen sich die Proteste richtet.
Ach so,
ne?
Ja.
Also, aber man weiß halt nicht, was Peking noch so vorhat in den nächsten Jahrzehnten. Ja, und wie man sich dagegen wehren kann. Aber so grundsätzlich von der Stadt und von der Chemie her und von der Einwohnerzusammensetzung ist es eigentlich, hat sich gut entwickelt. Auch die Wirtschaft hat sich gut entwickelt.
Der Standard ist westlich. Gibt es trotzdem was, worüber man stolpert oder woran man scheitert? Weil es ist ja doch das andere Ende der Welt.
Es ist natürlich das andere Ende der Welt. Also ich glaube auch die Mischung macht's. Ja. Du hast ja einfach so dieses immer noch sehr chinesische zum Teil. Also was so ein bisschen, also du findest aber überall deine Nischen, das ist das Lustige. Also wir waren am Strand. Das ist auf Hongkong Island, wenn man einmal so über die Berge geht, auf der anderen Seite runter, da findet man einen ganz, ganz wunderbaren Strand. Und da sind sehr viele Leute so am Surfen auch und auch Chinesen, die dort surfen, was in China sonst nicht so verbreitet ist, aber in Hongkong tut man das. Mhm. Und an diesem wunderbaren Strand haben wir uns so ein bisschen das Strandleben angeguckt und ich lief da so durch und da waren irgendwie gerade Menschen dabei, gigantische Regenbogenflaggen aufzuhängen. Und ich stand da halt und guckte mir das so an und stand so rum, ja, und fragte dann so einen, der irgendwie gerade am an dieser Strandbar da so ein bisschen offensichtlich gerade Eintrittskarten oder sowas sortiert hat. Und fragte dann so, ach, was ist denn hier los und so. Er sagte dann schon so ein bisschen schüchtern so, also war ein Chinese, so, please don't be offended, but it's a gay thing. Ich meinte dann so, nee, ich bin nicht offended. Ja, es ist schon okay. Es ist berührt mich jetzt nicht peinlich. Macht euer Ding, viel Spaß.
Ja.
Also so dieses dieses defensive Entschuldigung, ich bin anders. Ja, da merkt man schon noch so ein bisschen so, es ist einfach nicht ganz so offen, wie es jetzt bei uns wäre. Ja, bei uns hätte man irgendwie gesagt so, ah, wir haben heute Abend Gay Party oder irgendwas. Ja, ich meine, zu einem jüngeren weiblichen Wesen wie mir hätte man wahrscheinlich vorausgesetzt, dass es was Selbstverständliches ist.
Mhm.
Und in China entschuldigt man sich halt doch erstmal. Also beziehungsweise in China hätte man es gar nicht gesagt. In Hongkong entschuldigt man sich halt. Ja. So, also es ist, das sind dann so diese kleinen Irritationen, wo man halt doch merkt, so, nee, es ist nicht Europa oder es ist auch nicht Amerika oder so, ja, sondern es ist irgendwie doch anderes Ende der Welt. Ja, also so mit Nischenkulturen umgehen ist einfach, es gibt die Nische und das ist gut, dass es sie gibt. Immerhin gibt es sie, ja. Aber es ist noch nicht so selbstverständlich wie hier.
Ist davon auszugehen, dass es besser wird oder ist davon auszugehen, dass es schlimmer wird?
Ich glaube, das lässt sich nicht so zurückdrängen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also
die Zeit arbeitet für die Toleranz.
Ich glaube ja. Ich glaube ja. Also, weil es gibt dort wirklich sehr, sehr, sehr viele Expats, die da wohnen, Leute aus aller Welt, die da arbeiten. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass diese Offenheit nochmal weggeht.
Ah.
Also jetzt von meiner bescheidenen Einschätzung her, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir nicht, so wie ich es momentan erlebt habe, kann ich es mir nicht vorstellen. Eine Sache kann ich noch erzählen. Wir waren nämlich, man läuft da durch und es ist alles so sehr glasglitzernd. Es gibt überall dieses Skyscraper, diese Hochhäuser und es ist alles ultramodern.
Ja.
Auch in Kowloon drüben gibt es eine Strandpromenade, ist total modern alles, ja. Und da stehen dann irgendwie so drei Kolonialhäuschen rum und irgendwie fragst du dich ja dann doch immer so ein bisschen so, gibt es hier irgendwie auch noch was Älteres? Und da haben wir auf Lantau ein sehr hübsches Fischerdorf besichtigt, weil ganz ursprünglich war das ja mal eine Gegend, wo man so von Fischerei, Perlentauchen und sowas gelebt hat. Und da gibt es eben das sogenannte Tai-O Village. Da muss man, glaube ich, auch unbedingt hin. Und das ist eben auf Lantau Island und so ein bisschen abgewandt von allem und so ein bisschen am Ende von allem. Und das ist sehr, sehr eigen. Also es ist einerseits noch so richtig chinesisch, das heißt, da laufen so Leute mit diesen Reisstrohhütchen durch die Gegend.
Meinen die das auch ernst oder ist das so Phantasialand?
Ja, die meinen das ernst.
Okay.
Die meinen das ernst und die haben auch so eine besondere Form von Reisstrohhütchen und das ist halt so diese klassische, so sieht eine Fischerin aus, ja. Also laufen so die Damen da durch mit oder fahren auf ihren Rädchen oder fahren ihre Karren vor sich hin mit Fisch und es ist eben immer noch Fischtown, ja, also immer noch Fischerdorf. Und die Häuser stehen da alle auf so Holzstreben im Wasser. Und das ganze Dorf ist eigentlich so halb ins Wasser reingebaut. Und da läuft man eben wirklich von einem Fischverkäufer zum nächsten. Und wir waren dann natürlich Fisch essen, das ist, was man dort tut. Und da hast du noch so, da ist es zum Teil richtig alt. Aber das Lustige ist, da hat sich dann das Neue schon wieder irgendwie eingefunden. Also Beispiel, wir waren in einem Laden, den fand ich total irre, weil der hat nämlich Tempeldevotionalien verkauft. Weil ich wollte nämlich unbedingt für meine Tür einen chinesischen Haussegen haben. Da werden immer so Haussegen dran gepappt. Typischerweise zu Neujahr. Also es gibt entweder so Origami gefaltete Objekte, aha, oder es gibt so Aufkleber. Die sind meistens sehr rot und dann ist da irgendwie manchmal so ein Comicfigürchen drauf oder manchmal ist irgendwie ein Schriftzeichen drauf und die bringen eben Glück. Also sie werden traditionell an die Haustüren gepappt, meistens in der Mitte so eine Raute und dann rechts und links noch irgendwie was. Und das ist wie bei uns halt das, was die, also dieses C plus M plus B, ne, was die Sternsinger dran schreiben. So ungefähr funktioniert das auch. Also es ist immer so zu Neujahr, zum chinesischen Neujahr eigentlich, wird der Haussegen an die Tür plakatiert und der hält dann wieder ein Jahr. Und das sieht man irgendwie in kleineren Siedlungen, wo es noch kleinere Häuser gibt. Das wird ja in China momentan leider alles platt gemacht, also ziemlich überall. Also, aber da, wo man noch Einfamilienhäuser hat, sieht man die halt überall, diese Haussegen. Und da gab es eben einen Laden und ich dachte, ich finde dann Haussegen. Ich habe dann allerdings nur einen etwas abgewandelten gefunden, aber es macht nichts, bringt trotzdem Glück. Und da stand wirklich so eine Oma drin, die da irgendwie für umgerechnet, ich weiß nicht, 20 Cent ihre Papierdingelchen verkauft hat. Ja. Auch Tempelopfergaben und alle möglichen Arten von bedrucktem Papier, in das man irgendwelche Sachen einwickelt, um sie dann irgendwie den Göttern zu opfern und so. Also wirklich so ein reiner Devotionalienladen und total pittoresk. Ja. Mhm. Also wirklich so, wo du denkst, das könnte hier auch in den 30er Jahren sein. Da ist nichts neu. Das ist so absolut, das ist so, das steht hier seit 70 Jahren unberührt. Ja. Und direkt gegenüber war dann ein Café. Und das war, da konntest du dann aussuchen, ob du den Kaffee aus der Kolbenmaschine, aus dem japanischen Handfilter oder aus der Aeropress haben willst.
Was? Wie? Also.
Ja. Da war dann der Kaffee-Nerd-Shop, ja.
Aha.
Also solche Kontraste gibt es da halt. Und solche Kontraste gibt es halt nur da, finde ich. Also so krass habe ich es noch nirgendwo gesehen wie da.
Ja,
ja.
Das, genau. Das finde also ich jetzt ehrlich.
Gegenüber verkauft die Oma irgendwie Tempelkerzen, ja.
Ja.
Und auf der anderen Seite sind die jungen Mädels, die halt irgendwie so einen Kaffee-Nerd-Shop haben und fragen, ob du es irgendwie aus der japanischen Handfilter-Porzellan-Dings haben willst. Also krass einfach.
Aber das ist auch nur so punktuell. Also es ist nicht ganz Hongkong irgendwie von diesen Gegensätzen durchsetzt.
Also so krass nicht, aber schon, ja, doch. Also auf solche Gegensätze stößt man eigentlich immer wieder in Hongkong. Das ist das Schöne. Also hast du irgendwie den Opa, der da an der Ecke den Fisch entschuppt und gegenüber ist irgendwie die Inbar. Das gibt's immer wieder. Und ich glaube, das ist auch das Interessante und warum man auch nach Hongkong fahren muss. Weil, ja, also was da so aufeinanderprallt, das ist schon heftig.
Mhm.
Und nicht unbedingt irgendwie nur stadtviertelweise, sondern immer wieder. Man findet immer wieder solche Ecken, wo sich irgendwo noch was Altes gehalten hat. Und dann gegenüber hat sich irgendwas Neues angesiedelt, wo du denkst so, wie, ihr habt hier 40 Sorten japanischen Whisky. Ja.
So, will man nach Hongkong fahren? Also ist das was man mal gesehen haben muss? So wie, weiß ich nicht, New York oder sowas? Oder ja, ist es dann doch eher egal?
Nee, man will dahin. Ich finde, man will dahin. Also gerade für Leute, ich habe ja gesagt, Shanghai ist so ein bisschen China für Einsteiger.
Ja.
Also wenn du dich noch nie nach Shanghai traust. Nee, also Hongkong ist schon sehr eigen in seiner Art, in seiner Ausprägung, dass einerseits voll China, ja, du kannst irgendwo rein stolpern und da sitzen die Leute über ihren Nudeln, suppeln und löffeln. Oder es ist halt irgendwie so überhip. Ja. Also das ist, ich finde das, ich finde die Mixtur wirklich sehr, sehr krass. Und man will da auch hin und man will da vor allem auch hin, weil man der Stadt schnell entfliehen kann. Also, und das ist auch was mich sehr fasziniert hat. Der Hongkonger scheint das auch mit der Natur besser zu verstehen als der Chinese. Vielleicht auch gerade, also ja, obwohl Peking ist genauso dicht, aber es gibt dort Wanderwege auch. Man kann dort richtig wandern, so in den grüneren Teilen der Insel. Man kann da auch mit dem Bus hinfahren und wir haben das sonntags gemacht. Wir sind halt hochgefahren und da gibt es so den Dragonback Trail, heißt der. Und der läuft halt so über oben über den grünen Felsen entlang. Also die sind halt so bebuscht. Und
Ich habe noch nie das Wort bebuscht gehört. Vielen Dank.
Ja, also bewaldet.
Ja, ja, nein, bebuscht gefällt mir sehr gut.
Bebuscht, ja. Das ist halt irgendwie, man kann so über diese Büsche weggucken. Und sieht dann auch, hat auch immer wieder sehr schöne Ausblicke dort. Und das ist wirklich ein hübscher Wanderweg, es ist sehr schön. Und da sind dann auch tatsächlich Menschen am Wandern. Und nicht wie in China, wir steigen kurz aus dem Bus aus, gehen als Grüppchen von 50 Personen möglichst eng und möglichst laut 3 Meter irgendwo hin, machen Fotos und steigen wieder ein. So würde das ja der Chinese machen. Nein, der Hongkonger macht das anders. Der Hongkonger, der hat sich irgendwie, ich glaube, von den Engländern wieder, von diesem Naturgenieß-Ding, also wandern und allein, vielleicht auch mal fast allein sein. Ja, ja, dann natürlich auch mal ein Selfie machen, wo es besonders hübsch ist, aber trotzdem weitere Strecken in der Natur zurücklegen, ist ja so ein Konzept, das hat nicht jedes Volk so für sich entdeckt. Und in Hongkong ist das aber so. Und da kann man dann auch tatsächlich durch die Gegend laufen und man trifft dort jeden. Also man trifft dort den Expat genauso wie den chinesischen Opa, der da durchwatschelt und mit seinen schicken, modernen Turnschuhen. Also es ist einfach, das macht so jeder. Ja. Das ist kein irgendwie Vergnügen für die Upper Classes oder sowas, sondern das macht jeder. Das ist so Volkswandertag dann sonntags. Und das ist, das habe ich so in Asien noch nicht erlebt. Also das kenne ich so nicht.
Würdest du sagen, dass es überhaupt Asien ist?
Ja. Ja.
Das dann doch.
Ja, ja, ja. Es ist absolut asiatisch, weil du läufst durch und China springt dich wirklich an allen Ecken und Enden an. Aber eben so ein abgemildertes China. Ja, so ein, es ist wirklich eine ganz, ganz eigene Mischung aus, es ist aber auch ein bisschen schmutziger als zum Beispiel Singapur. Singapur ist ja auch Asien und ist auch sehr westlich, aber es ist ja, das ist ja dieses Kaugummi auf die Straße spucken kostet 50 Euro Land.
Ja. Ne?
Und da ist Hongkong doch noch mal ein bisschen grindiger, bisschen schmutziger, bisschen rauer, bisschen roher, bisschen ja, doch einfach noch chinesischer. Mhm. Ja. Aber mit einer angenehmeren Benutzeroberfläche, als jetzt zum Beispiel Peking das wäre.
Ist es teuer, da Urlaub zu machen, abgesehen vom Flug?
Es kommt drauf an, wo du hingehst. Also in diesem Fischerdorf, wo ich erzählt habe, bei der Oma und beim Kaffee-Nerd, da gibt es dann auch zum Beispiel solche Dinge wie Bed and Breakfasts.
Ja.
Kannst du dich auch in einer Pension einquartieren. Das ist übrigens auch, wahrscheinlich wäre das meine Hongkong-Option. Ich würde das tatsächlich machen. Würde mich dort einquartieren und das Ganze irgendwie so aus dem Kleinstadtwinkel mir angucken. Wir hingegen haben es natürlich ganz anders gemacht. Hongkong Tourism hat uns natürlich ins Mandarin Oriental einquartiert.
Klingt gut. Klingt nach so einem James-Bond-Hotel, ne?
Ja, total. Also das ist so ein richtiger 50er-Jahre-Bau und richtig Marmor und ganz viel Messing und so und so Gold und Holz und ganz viel dunkler Marmor. Und die haben das renoviert, aber halt genau auf diese Art belassen. Und das ist, es hat sehr, sehr viel Flair und super Restaurants da drin, also wirklich ganz tolle Restaurants. Aber ich fand es für so ein gutes Hotel, wie es eigentlich ist, fand ich sehr, sehr lässig und sehr freundlich. Weil manchmal hat man ja so ein bisschen das Gefühl, so, oh, ich kann nichts anfassen hier und es ist alles so überposch und so. Oder so, oder du hast halt schnell das Gefühl, du bist irgendwie in einem Kongresszentrum, ja, so mit ganz vielen Rolltreppen und das ist ja auch was zum Beispiel der Asiate an Hotels sehr liebt. Er liebt riesige Hotels, möglichst noch mit integrierter Einkaufsmall, die du am besten überhaupt nicht mehr verlassen musst. Ja. Das ist ja so ein Asiatending. Die finden das großartig. Ja. Ich bin ja mehr ein Freund des Plüschhotels und mir kam da dieses Mandarin Oriental durchaus gelegen, weil es ist ein großes und ein gutes Hotel, aber es ist trotzdem irgendwie noch heimelig. So. Aber ich meine, ja, frag nicht, was es kostet. Ich würde da hingehen, um vielleicht einen Abend mal richtig spektakulär zu essen.
Verstehe.
Ja, das kann man machen und es ist richtig, also es ist eins der spektakulärsten Essen, die ich je gegessen habe, muss ich mal sagen.
Weißt du denn, was es kostet? Oder sagtest du, frag nicht, was es kostet, weil du es nicht weißt? Reden wir über 200 oder 2000 Euro?
Also ich würde mal vielleicht, ich glaube, das untere Ende sind so 400-500, würde ich jetzt mal grob schätzen. Also ich meine, nach oben ist ja immer dann selten offen, ne?
Ja, ja, klar. Aber es ist halt so die Frage, macht man das einmal im Urlaub oder macht man das einmal im Leben? Also wahrscheinlich eher einmal im Leben.
Ja.
Okay.
Ja. Okay. Ja, ja, also was man da wirklich machen kann, ist essen gehen. Das ist super. Ah, ja. Und das würde ich mir einmal im Urlaub wahrscheinlich auch wirklich gönnen. Es gibt da dieses Restaurant mit einem relativ unspektakulären Namen, das heißt nämlich irgendwie Mandarin Bar and Grill oder so. Aber die haben, also das muss ich jetzt kurz erzählen, weil das ist der spektakulärste Nachtisch, den ich je hatte. Die haben uns den Tisch komplett abgedeckt mit Folie und haben uns dann ein Herbstarrangement dorthin gezaubert mit Pilzen und Blättern und Zweigen und so, ne, allem, was man so von einem Herbstwald erwartet. Mhm. Aber das war alles essbar. Oh. Also die Blätter waren irgendwie aus Krokantschokolade und die Pilze waren irgendwie mit, also oben war ein Keks drauf und der Stiel bestand aus weißer Schokolade, das mit Vanilleeis gefüllt war. Und es sah halt wirklich, aus wie so ein Herbststilleben, aber man konnte alles essen. Da kam so der Koch an den Tisch und hat dieses Ding aufgebaut, ja, so locker aus der Hand geworfen mit lauter kleinen Zweigen aus Schokolade und diesen Blättern und Krokant-Dingelchen und ja, und wir saßen da und egal wo du hingegriffen hast, es war alles essbar und Schoko-Eis oder irgendwas, Minzplättchen, irgendwas, Krokantzeug, Nüsse, ja, und du hast halt irgendwie langsam an diesem Herbstarrangement dieses Ding weggegessen und das hörte irgendwie nicht mehr auf. Das war eine der krassesten Esssituationen meines Lebens, glaube ich.
Ach.
Ja. Ja, ja. Nee, ich habe das dann auch, also wir haben alle ganz eifrig fotografiert und so waren halt einige Gänge, ja, wirklich, das ist super krass.
Gibt's also, das auch bei dir im Flickr-Foto?
Nee, das habe ich nur als iPhone-Foto irgendwie so nebenbei.
Na gut, dann muss ich mir das angucken, wenn wir uns treffen.
Ich kann dir, ja, ich kann dir einen Link schicken.
Oder so.
Wo, irgendwo ist es. Ja.
Wenn man so, also ich sag mal, wenn man nach London fährt, Madame Tussauds braucht man sich überhaupt nicht anzugucken.
Mm-mm.
Was gibt es in Hongkong was man sich überhaupt nicht anzugucken braucht, wo aber jeder hinrennt?
Also was wir dann auch irgendwie gelassen haben, das war dieser komische Buddha auf Lantau Island. Also man fährt da mit so einer Seilbahn nach oben und das ist auch ganz nett und so. Man hat einen schönen Ausblick und dann müssen alle zu so einem komischen Riesensteh-Buddha und der ist irgendwie der, ich weiß nicht, viertgrößte Buddha der Welt. Wird irgendwie wahnsinnig gehypt und es gibt einen gigantischen Berg an Souvenirshops. Aber im Grunde ist es da oben einfach nur arschkalt und man will so schnell wie möglich wieder runter. Und das haben wir dann auch gemacht. Also das kannst du wirklich, wirklich knicken. Also kein Mensch muss zu diesem Buddha hoch, obwohl das eigentlich eins der gehyptesten Dinge ist. Also ich würde zum Beispiel unbedingt mit der Fähre fahren. Das ist wirklich das total Knork. Also man kann eben.
Wo fährt die hin?
Die verbindet die beiden Stadthälften. Also Hongkong, die fährt von Victoria Harbour ist das ja alles. Die fährt eben von Hongkong rüber nach Kowloon und wieder zurück.
Mhm.
Das ist halt für Hongkonger ist das halt wie U-Bahn fahren, weil es ist die schnellste Verbindung. Kostet irgendwie 1,50 Euro oder so, ja. Oder 3 Hongkong-Dollar hat es, glaube ich, gekostet. Genau, das ist also, ja. Und kann man machen und das ist irgendwie, das ist wie in Istanbul Fähre fahren. Also es ist komisch, schon wieder ein Istanbul-Vergleich, aber es ist wirklich von der Topografie her sehr ähnlich. Nur ohne Brücke. Brücke gibt es da halt nicht. In Kowloon drüben war früher eben auch der alte Flughafen. Und da musste man irgendwie ja immer einmal gelandet sein im Leben, aber das kann man jetzt nicht mehr machen, das ist jetzt vorbei. Weil der war mitten in der Stadt und da musste man immer so einen besonderen, also als Pilot musste man eine besondere Hongkong-Ausbildung haben, weil man einmal über einen Berg und dann hoch, kurz vorm Landen nochmal hochziehen über den Hügel und dann ganz wieder runter und so.
Das heißt, man kann das jetzt nur noch im Flugsimulator nachvollziehen.
Man kann das nur nach, ja. Aber das hat die Stadt auch ziemlich beruhigt, dass eben der Flughafen jetzt draußen ist und da ist auch einiges an Platz gewonnen. Da ist momentan eine gigantische Freifläche und den Flughafen, den gibt's noch. Und wir waren da auch und wir waren zum Wine and Dine Festival und das war auch Kategorie lassen wir mal sein. Also da haben wir dann auch beschlossen, das muss man irgendwie nicht nochmal machen, weil es war unglaublich voll. Also das, der Hongkonger an sich ist ja auch ein Freund des Essens.
Sind die alle dick?
Nee.
Nicht.
Aber sie essen permanent, komischerweise. Aber halt immer so Nudelsüppchen und so Kram. Mhm. Und haben jetzt, also China generell, aber vor allem der Hongkonger natürlich, haben jetzt irgendwie so den Wein entdeckt. Und da gab es eben dieses Festival und das war so knackenvoll, dass wir irgendwie alle keinen Spaß hatten. Aber es sagt durchaus auch etwas, worauf diese Leute Wert legen. Nämlich, also du kriegst sehr, sehr, sehr gutes Essen und eben nicht nur frittierte Bröckchen, sondern so ungefähr alles. Mhm. Es gibt einen Sternekoch. Mir fällt jetzt der Name nicht ein, den müsste ich wieder nachschlagen, finde ich aber wieder. Schreiben wir in die Shownotes.
Yo.
Yo. Und dieser Sternekoch, der hat in irgendeinem Hotel in Hongkong gekocht, richtig so, ne? So richtig, richtig Sternekoch. Mhm. Und der hat gemeint, eigentlich müsste man, also die eigentliche Herausforderung ist ja, gute Dim Sum zu machen. Also, ne? So in diesen Körbchen, diese maultaschenartigen Dinge. Und dann hat er angefangen in seiner Nachbarschaft, weil die Leute dort auch wahnsinnig gerne gut essen. Und er lebte halt in so einer ganz normalen Mittelklasse-Nachbarschaft. Und sich aber nie in sein Restaurant gehen konnten, weil sie sich das nicht leisten konnten, hat er ein Restaurant dort aufgemacht für ganz normale Leute. Und es ist auch super billig. Mhm. Und jeder kann sich das Essen dort leisten. Und er macht halt irgendwie somit die allerbesten Dim Sum.
Er macht er die unmittelbar oder hat er das designt und andere kochen?
Das gehört ihm. Nein, das gehört ihm noch und es ist unter seiner Anleitung. Also okay. Er steht da natürlich nicht jeden Tag drin.
Das heißt, es gibt auch genug. Also ist jetzt nicht so, dass da nur einer kocht und die Schlange ewig lang ist.
Nee.
Okay.
Also das ist eine richtige Wartehalle mit so Neonröhren. Ja, also richtig. Ja, China-Style, ne? Und null gemütlich. Der Chinese mag es ja gerne nicht so gemütlich. Also nicht so, wie der Deutsche es gemütlich mag, sondern eher so Wartehallen-Charme. Da blüht der Chinese auf. Und der Hongkonger interessanterweise auch. Und das ist tatsächlich das billigste Sternelokal der Welt. Mhm. Weil der hat sich nämlich mit seinen unfassbar guten Dim Sums auch einen Michelin, also ist ein Stern, ja, Michelin-Stern erkocht. Und du kannst da halt irgendwie für 10 Euro essen.
Toll.
Und das kann sich jeder leisten. Jeder kann da hin. Es ist halt wirklich so mit Kellnerinnen, brüllende Kellnerinnen, durch die Reihen gehen und sagen, die 10! Ja, so.
Super.
Also wirklich so null nett, aber du kannst so einfach unfassbar gutes Zeug essen. Und es ist billig. Und da geht auch jeder hin. Ja, da gehen alle hin, da geht der Banker genauso hin wie der chinesische Opa. Mhm. Da gibt es mittlerweile mehrere so in Hongkong, ja. Und das sind solche typischen Auswüchse. Ich glaube, das gibt es nur in dieser Stadt, sowas. Ja. so dieses Sternekoch, traditionelles Essen, wir machen jetzt was für die Massen. So. Also, und das ist aber auch so hip, da gibt es auch Riesenschlangen davor. Ne? Da musst du, also da kannst du auch nicht reservieren. Das geht nicht. Dann, weil die wollen nicht, dass da nur das Hip-Volk hingeht. Ja. Sondern du musst halt normalerweise Schlange stehen. Ja. Muss dann auch jeder.
Warum haben wir sowas nicht? Ach naja.
Das ist geil, ne?
Ja, es ist Deutschland und Essen. Es ist eine Katastrophe.
Es ist wirklich, ja. Nee, also deswegen, wer so Essen oder auch so Streetfood-Sachen oder sowas mag, super. Ab nach Hongkong. Kannst du überall essen. Es ist wirklich überall gut. Oder Kaffee. Ach, Kaffee.
Ja, Kaffee kriegen wir ja mittlerweile auch einigermaßen hin hier. Das ist
ja schon. Das stimmt. Es wird langsam. Ja, aber das sind eben diese Eigenheiten, ja, und die verteidigt der Hongkonger halt doch eisern und die machen die Stadt durchaus bunt und interessant und ich finde doch einigermaßen besichtigenswert.
Dann fahr mal dahin. Wo fährst du als nächstes hin?
Ich fahre nach Marokko.
Mhm.
Ja, mit Kamel und Wüste und so und Zelt und Nomaden.
Ich bin gespannt.
Mhm, ich auch.
Bis dahin, vielen Dank, Andrea.
Danke, Holgi.